Das ist
Lost on Planet Fashion,
der High Fashion Podcast
mit Nadine
und Alexander.
Hallo.
Hallihallo.
Wie geht's dir?
Sehr gut, ich bin aufgeregt.
Es ist gefühlt wahnsinnig lange her.
Das stimmt.
Also es ist wirklich...
Also du meinst, dass wir hier zusammen am Mikrofon sitzen und eine Podcast-Folge aufnehmen?
Ja.
Ja, das stimmt.
Was sollte ich sonst meinen?
Eben.
Ja, nein, also mir kommt es ewig vor, irgendwie seit wir das letzte Mal hier saßen und die Trendprognosen-Folge aufgenommen haben. Vielen Dank an alle, die sich diese Folge angehört haben oder alle anderen Folgen.
Oh, ja, genau, eben.
Wir haben die Zeit genutzt. Wir können ja mal vielleicht ein kurzes Update geben, was so in der letzten Zeit seit der Aufnahme der Folge passiert ist.
Einiges. Wir hatten einen Sommerurlaub und der war sehr schön.
Ja, wir waren bei der Berlin Fashion Week.
Das auch.
Was uns sehr gefreut hat. Ich glaube, an dem Tag der Ausstrahlung, oh, jetzt erzähle ich vielleicht auch Käse. Auf jeden Fall, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, haben wir die Einladung dazu bekommen und haben uns sehr darüber gefreut und haben zwei Fashion Shows besucht.
Wir waren bei Danny Reinke und bei Marcel Ostertag.
Und das war sehr aufregend und sehr schön. Wir haben einige Promis gesehen.
Das stimmt.
Und viel Mode.
Auch das, ja.
Und das hat
sehr viel schräge Outfits.
Ja, und das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das war aufregend.
Das stimmt, ja.
Genau, und dann gab es
ja... Das nächste Mal nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Weil das war tatsächlich ja so, ich will da jetzt nochmal reinkrätschen, dass wir ja nur einen Tag die Möglichkeit hatten. Denn wir sind ja quasi den Tag danach sofort von Berlin aus weggeflogen in Urlaub.
Genau, wir haben extra nochmal unsere Urlaubspläne geändert, damit wir die Shows besuchen können. Das war ein bisschen wild von der Organisation, aber es hat alles funktioniert und das war gut so.
Das stimmt.
Es war schön, dass wir trotzdem da waren. Ja.
Das stimmt. Und modisch war unser Urlaub trotzdem. Ich spring nochmal rein in den Urlaub. Ich weiß, dass du da so ein bisschen drum rumschiffen willst.
Nein, ich wollte halt nur nicht zu viel so...
Naja, nee, aber ich möchte ja nur mal erzählen, dass wir in Sizilien in Taormina waren und uns dort unter anderem den kleinsten Dior-Laden der Welt angeschaut haben.
Oh mein Gott, der war so
das
hübsch.
Das war süß.
Der war richtig hübsch, dieser Laden.
Das war wirklich gut.
Das stimmt. Wir haben immer mal wieder geguckt, ob wir irgendwie was Schönes finden, was wir shoppen können. Ich habe sehr, sehr viel Schmuck mitgenommen.
Mhm, das stimmt.
Ja, ansonsten war es sehr schön.
Das stimmt auch.
So, deshalb sind wir jetzt wahnsinnig erholt.
Ein anderes Thema, mit dem du ja nicht nur mich, sondern dein gesamtes Umfeld auf Trab gehalten hast, sind ja diese kleinen Viecher gewesen, oder?
Hey, ich habe doch nicht mein gesamtes Umfeld auf Trab gehalten damit.
Natürlich, natürlich. Zusammen mit deiner besten Freundin hast du oder habt ihr eigentlich ja quasi minütlich uns aktualisiert darüber, wann, wie, wo Labubus zu kaufen sind.
Na, wir haben ja nur bei Popmart direkt versucht zu kaufen, weil wir ja keinen Fake wollten.
Genau. Und ich musste mir extra die App runterladen, wo ich ohnehin schon so pingelig bin, dass ich das nicht machen möchte. Und dann da anmelden und minütlich aktualisieren, über 3 Tage lang, was irgendwie nicht funktioniert hat.
Ja, das war mit sehr viel Frust verbunden. Aber das waren mehr als 3 Tage, glaube ich, bis es dann irgendwann mal aus Glück funktioniert hat. Erst bei mir und ich glaube 1 oder 2 Tage später dann auch bei ihr. Und wir konnten uns einen 6er-Pack bestellen.
Ja, und jetzt ist der Hype vorbei, stimmt's?
Er ist nicht vielleicht ganz vorbei, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr so heiß der Kaffee, sondern er ist schon ziemlich abgekühlt.
Das ist doch krass. Also ich kann mich vor allem gut daran erinnern, als wir jetzt eben im Urlaub waren, dass man die überall gesehen hat.
Deshalb
und die
ist
überall
er
bekommen hat. Ja, deswegen ist er abgekühlt, genau. Ja, aber ich finde das schon krass, wie schnell das doch geht.
Naja, das war der Grund dazu. Also als wir hier waren und als wir in Urlaub gefahren sind, war das so, dass es die wirklich ja nur exklusiv bei Popmart gab. Oder sonst musstest du die ja irgendwie über einen Reseller beziehen. Also keine Ahnung, auf Kleinanzeigen oder eBay oder sowas. Wo du Angst haben musstest, dass du vielleicht einen Fake bekommst. Und dann sind wir in Urlaub gefahren und an jeder Ecke gab es diese Fake-Blindboxen oder hingen da teilweise auch an irgendwelchen Ständern und dann konntest du dir das so einfach mitnehmen. Dann irgendwann war das so, dass ich dachte, oh, hier gibt's schon wieder welche. Und es war so richtig frustrierend. Und als wir wiedergekommen sind, hat es, glaube ich, noch 2 Wochen gedauert, bis meine Lieferung dann ankam. Und ich habe mich wahnsinnig über meine Lieferung gefreut, aber ich glaube, wären diese vielen Fakes nicht gewesen, hätte ich mich noch mehr darüber gefreut.
Ich finde, wir sollten das jetzt vor allem mal so zum Anlass nehmen und uns das Thema Hype mal genauer betrachten.
Genau.
Denn auch in der Mode gibt es ja das Thema Hype ziemlich extrem.
Labubus schieben wir erstmal nach hinten und ich würde sagen, dass wir mit anderen Hype-Produkten, die es gab oder vielleicht noch gibt.
Oder noch geben wird vor allem.
Na gut, das wissen wir vielleicht nicht, ja. Aber dass wir uns damit mal befassen und überlegen, was es so für Hype-Produkte gibt und wie die zu Hypes wurden und was dann damit passiert ist. Und das ist ziemlich spannend gewesen.
Komm, fang mal an.
Gut, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir jeder ein paar Hype-Produkte raussuchen und jeder dazu recherchieren. Und wir wissen jetzt wieder nicht voneinander, was wir recherchiert haben.
Genau.
Und das erste Hype-Produkt, was ich rausgenommen habe, ist etwas, was ein Hype war und jetzt wieder wird.
Oh Gott.
Und zwar ist das die Longchamp Le Pliage-Tasche.
Oh, okay. Ha.
Genau.
Heikel.
Okay, also erstmal möchte ich erklären, was das ist, beziehungsweise kann ich dir ein Foto davon zeigen, nämlich von dieser Tasche, die früher mal total der Hype war.
Ja, wenn du sagst früher, kannst du schon mal den Zeitradius angeben? Also wann hast du das betrachtet?
Der Peak war so von 2005 bis 2009.
Oh ja, doch ein längerer Peak.
Der war länger, ja, der war okay. Schon über mehrere Jahre.
Okay, krass. Gut, also Longchamp-Taschen oder die du mir jetzt hier zeigst, Le Pliage. Recht einfache Form, also nicht ganz rechteckig, nach unten etwas verjüngt. Schwarz, ich glaube, die ist aus Nylon und dann hast du oben so ein Leder... Henkeln relativ lang, so dass man es schön über die Schulter tragen kann und dann so eine kleine Lederklappe als Verschluss. Also wenn ich das jetzt ganz modisch bösartig betrachte, ist das für mich wirklich kein Must-Have. Nein, ich versuche jetzt nicht zu bashen. Ich weiß, es gibt ganz viele Fans davon, aber ich finde sie schrecklich.
Die hat vor allem eine interessante Geschichte, aber ich möchte erst noch mal kurz was zu der Tasche an sich sagen. 1993 kam sie auf den Markt. Sie wurde von Philippe Cassegrain entworfen. Und Le Pliage heißt so viel wie faltbar. Denn der Designer wollte eine stylische, aber praktische Tasche, die man platzsparend zusammenfalten konnte und so auf Reisen mitnehmen konnte, zum Beispiel.
Das lieben wir, wenn das mit Luxusmode funktioniert.
Sein Peak hatte die, wie gesagt, 2005 bis 2009 und man sah sie halt oft in europäischen Metropolen, aber auch in Asien und sie war quasi ein Synonym für erschwinglichen Luxus.
Meine erste Assoziation bzw. Erinnerung an diese Tasche war, als ich mal auf einer Show, so eine Revue-Show war, und da war eine Künstlerin aus Düsseldorf und die hat erzählt, sehr humoristisch, die macht so Stadtführung und hatte erzählt, dass diese Longchamp-Taschen sozusagen das Geschenk sind für Teenie-Töchter, von wohlhabenden Familien als erstes Luxusprodukt, was sie bekommen. Und das hat mich immer abgeschreckt.
Warum hat dich das abgeschreckt?
Naja, ich weiß auch nicht, aber das fand ich immer irgendwie schräg. Erstens mal finde ich sie halt überhaupt nicht luxuriös. Einfach optisch finde ich sie nicht luxuriös. Und für mich bedeutet die quasi nichts.
Aber das Unternehmen an sich wirkt ja schon erstmal so ein bisschen luxuriös. Also ich finde, wenn man so an Longchamp denkt, denkt man schon an... was Teureres, obwohl es das per se gar nicht ist.
Das macht der Name tatsächlich für mich, aber das ist tatsächlich so wie Karl Lagerfeld x Heidi Klum. Also
hä? Karl Lagerfeld x Heidi Klum?
Naja, das ist einfach so, das Longchamp ist nie in Paris gewesen für mich, sozusagen.
Ach so.
Ist für mich
ach
völlig
so.
Unbekannt. Es ist für mich ein blinder Fleck. Ich kenne diese Marke nicht,
glaube,
ich kenne kein anderes Produkt, ich kenne nur diese Tasche und das war's. Ich kenne nichts. Ich kenne nichts, ich schaue mir nichts an, ich kenne nichts, ich habe nie etwas davon gesehen, ganz ehrlich. Ich habe auch noch nie irgendeinen Influencer oder irgendein Magazin, welches ich folge oder sowas bei
doch,
Instagram oder sowas,
wart's
noch
ab.
Nie gesehen,
warte es
dass
ab.
Die über diese Produkte sprechen.
Warte es bitte ab. So, erstmal möchte ich sagen, dass damals die Large Tote die Tasche schlechthin war. Das war die, wo ich dir das Foto gerade gezeigt habe.
Ja.
Die Lieblingsfarbe war Marineblau übrigens.
Ja, boah, hab noch sowas.
Ja, ich finde auch zu dunkelblau und braun ist jetzt nicht so meins, ne? Aber das war halt ein Allrounder, ne? Das konntest du halt für die Uni nehmen, für die Arbeit, zum Reisen, als Handgepäck. Konntest du immer nehmen. Mal zu den Preisen. Weil du gesagt hast, so mit 16 Jahren und so weiter, erstes Luxus-Piece, die war damals da wirklich unter 100 Euro. Ich glaube, es ging los so mit 60, 65 Euro mit den kleineren Modellen. Und jetzt ist die so über 100, also 120 vielleicht.
Ach so, okay.
Also ist schon ein bisschen teurer geworden. was ja klar ja, ist. Ja, aber es ist noch super erschwinglich.
Und stimmt, dann ist es ein gutes Einsteigermodell, preislich gesehen.
Preislich also, gesehen ist das ein Einsteigermodell. Wieso, was hast du erwartet, was die kostet?
Ich dachte, die kostet mehr. Ich dachte, die kostet locker 200. Auch ja. Damals schon. Dachte ich, dass sie schon so richtig gut
nee, dabei ist. Nee, gar nicht. Ach so, also okay. Ich habe so...
Gut, aber dann das heißt, Luxus-Modehaus zu bezeichnen, ist etwas schwierig.
Ja, ja. Aber ich habe die damals... Ich hatte diese Tasche auch.
Bam, bam, bam.
Psch. Du konntest die damals in dem Online-Shop individualisieren. Das heißt, du konntest die entweder einfarbig bestellen oder zweifarbig, wovon diesem braunen, diese Lasche, die da rüber geht mit dem Druckknopf, die ist ja nicht so ganz so breit, ne? Die ist ja nur vielleicht so 10 cm. Und da konntest du quasi in der Farbe noch einen Streifen machen, die quasi so dann, der Stoff darunter hat dann so einen Streifen gehabt. Das habe ich gemacht und meine war beige und hatte einen dunkelbraunen Streifen. Und du konntest sogar Gold so deine Initialen drauf machen lassen über diesen Druckknopf. Und das hatte ich auch, ja.
Mein Gott.
Es stand da NG. Ja.
Okay.
Und tatsächlich das mit diesen Streifen, das hat mich extrem angekotzt mit der Zeit, weil ich diese Zweifarbigkeit gar nicht mochte. Also ich habe mich so schnell daran satt gesehen, dass ich dachte, was fiel mir denn nur ein, dass ich das da zweifarbig gemacht hat? Und deshalb habe ich die irgendwann verkauft.
Aha. Ja, da waren wir schon zusammen, als du die verkauft hast. Ja, das weiß ich noch.
Das ist krass, weil ich habe gedacht, das war viel eher.
Nein, nein, die lag da auch immer nur so rum.
Beziehungsweise bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die verkauft habe ob ich sie in die Kleiderspende.
Nein, verkauft. Die hattest du verkauft. Das mit Thunderboots etc. Egal, mach mal weiter.
Genau, also ich habe mir überlegt, warum kam es zu diesem Hype? Und ich dachte, okay, erstmal ist der Preis entscheidend. Es wirkt erstmal wie eine Luxusmarke, aber ist preislich nicht wirklich so. Also es ist teurer als jetzt H&M und Mango und so weiter. Aber es ist nicht so teuer wie Louis Vuitton zum Beispiel, was damit sicher reinspielt. Dann ist sie natürlich praktisch gewesen. Sie lässt sich zusammenfalten, ist super leicht. Ich glaube, so 200-300 Gramm. Und sie hatte tatsächlich eine starke Duty-Free-Präsenz. Also viele haben sie sich als Reisesouvenir gekauft. Ach weil so, die gab es ja, halt an verstehe. Flughäfen und so weiter.
Ja, klar.
Beziehungsweise gibt es das noch. Jetzt, als wir geflogen sind, gab es ja auch diese Longchamp-Ecke, wo du die kaufen konntest. Und es gab einen Celebrity-Boost. Auch Kate Middleton trug sie mehrfach in den 2000ern. Und auch Alexa Chung wurde oft damit gesehen. Dann die Frage, warum ist es abgeflaut? Und ich habe jetzt den Zusatz gemacht, warum ist es damals abgeflaut? Weil wir haben noch einen kleinen Plot-Twist in diesem Gespräch jetzt hier gleich. Genau. Okay. Gut, also ich denke, es liegt an der Überpräsenz. Also in manchen Städten hatte es gefühlt jede zweite Frau. Also die Tasche war omnipräsent. Die war super oft zu sehen. Dann fand ich, hat sich dadurch der Statussymbolfaktor verloren und sie wurde einfach zu so einer Alltagstasche.
Ja,
klar. Du hast es ja selber gesagt mit dem Geschenk für die 16-jährigen Töchter.
Ja, ja.
Genau. Dann gab es natürlich eine große Konkurrenz in den 2010er Jahren, nämlich durch Marken wie Michael Kors oder Tory Burch. Und jetzt kommt der Twist, nämlich Longchamp und die Le Pliage erleben derzeit wieder einen Hype seit diesem Jahr.
Das Revival.
Ja, wirklich ein Revival. Und zwar die Nachfrage auf der Modesuchmaschine Stylight steigt unaufhörlich. Im Vergleich zum Februar ist die Nachfrage nach der Marke im März schon um 14% gestiegen, also innerhalb eines Monats. Und der Hashtag Longchamp Mini hat mehrere Millionen Aufrufe auf TikTok und auch Longchamp Le Pliage sehr, sehr viele Klicks, also mehr als 32 Millionen. Und was aber jetzt der Hype ist, ist auch eine Le Pliage-Tasche, die gibt es ja in super vielen Farben und Größen und Editionen. Und das hier ist die aktuelle, nämlich die Pochette.
Ja, die ist etwas flacher, kleiner und immer noch genauso wunderschön geformt. Also es ist ein Design-Highlight voller Ironie. Ja, sie ist hier auf deinem Bild, ist sie beige und hat eine braune...
Sie ist papierfarben auf dem Bild.
Papierfarben.
Genau, weil wundervoll. Das die Farbe ist, die mir am meisten gefällt. Deshalb
wundervoll,
ich die
ja natürlich.
Die ist gerade 85 Euro. Oh es Gott. Ist eigentlich eine Kosmetiktasche.
Ja.
Die ist nur so 12, 13 Zentimeter breit, ungefähr... Keine Ahnung, ich glaube 10, 11 Zentimeter hoch. Und die kommt so, wie du sie siehst. Also ohne Riemen. Die kommt wirklich nur so als diese kleine Tasche. Und viele kaufen sich dazu. Und das ist das übelste TikTok-Ding geworden. Viele kaufen sich das hier dazu.
Okay, ich würde sagen Klimbim. Was ist das denn? Also Anhänger, also ein Gurt, ein Strap. Und dann nochmal wahrscheinlich sowas, was du antüdelst, damit es dann...
Das ist der Strap.
Ja.
Und diese kleinen Dinger, die du siehst...
Ja.
du kannst den ja nirgendwo ranmachen, weil die Tasche hat nichts. Halterung. Genau, das kannst du an die Tasche ranmachen, damit dein Strap befestigt werden kann.
Gutes Design funktioniert immer über das Baukastensystem.
Ja, und so kannst du quasi an diese Kosmetiktasche diesen Strap ranmachen und kannst die Crossbody tragen.
Wahnsinn.
Und es gibt sogar so Mini-Organizer. Es gibt ja diese Taschenorganizer. Da habe ich ja auch so einen in meiner Speedy-Bag von Louis Vuitton. Gibt es ja für ganz viele verschiedene Taschen und tatsächlich auch für diese Mini-Version, wo ich mich frage, warum, wenn du sowieso so eine Mini-Tasche hast, warum machst du so einen Taschenorganizer rein? Falls ihr das tut, bitte schreibt es uns in die Kommentare. Und nochmal, falls ihr die Tasche toll findet, ist das super. Ich muss ehrlich sagen, ich liebäugle auch ein bisschen mit der Kosmetiktasche, weil die erschüttelt mit dem Kopf. Für alle, erschüttelt mit dem Kopf. Nein, die ist halt so süß und klein und dann... Und mich spricht das tatsächlich an, dass man einfach diesen Strap bei Amazon kaufen kann und du den selber reinbasteln kannst.
Ach so, der ist gar nicht von der Firma
nein,
selber.
Nein, der
Ach,
ist nicht
Schande.
Von der, nein, der ist nicht von der Firma.
Ach so, okay, alles klar. Ach,
ja,
alles
weil klar. Wenn du die größere Version nimmst, die Mini ist das, glaube ich, die ist dann halt etwas größer als
die Kosmetiktasche. Ja, aber ist das nicht irre? Da muss doch jemand angefangen haben, das so als Kosmetiktasche durch die Gegend zu tragen. Jemand anders fand es super und jetzt will jeder das.
Ich wollte gerade sagen, diese Minitaschen, die sind dann aber schon teurer, die sind dann schon 300 oder so. Oder auch diese ganz kleine, diese Kosmetiktasche gibt es auch in Leder und da ist die in unserem Lopfgrün und da ist die einfach 400 Euro oder so. Und da denke ich mir,
so eine
kleine Tasche, nee, das. Aber die sieht halt auch viel schöner aus, ne? Aber nein, die wird es nicht für mich werden. Ich möchte noch bitte sagen, ich habe dir ja vorhin gesagt, dass die Navyblaue die meistverkaufte Farbe ist, seit Jahrzehnten tatsächlich. Aber in Japan ist das zarte Rosa der Bestseller. Mhm. Aber das zarte Rosa ist tatsächlich so ein bisschen altrosa. Also, genau. Und seit 2022 kündigte Longchamp an, die Tasche schrittweise aus recyceltem Nylon zu produzieren, damit der Klassiker umweltfreundlicher wird.
Sehr gut.
Ja, das ist mein erster Hype, den ich rausgearbeitet habe. Was sagst du dazu?
Ja, ist ein Hype. Ist ja wieder ein rückkehrender Hype offensichtlich. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und ich war froh, dass er weg war. Und das ist ja auch nochmal so ein Ding, dass die Leute, die den Hype ja, die Hypes nicht mitmachen, die freuen sich dann, wenn er weg ist. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die einfach anfälliger sind für Hypes.
Soll ich dir mal was sagen? Wann mir das erste Mal bewusst wurde, dass das wahrscheinlich wieder zurückkommt, als meine besagte beste Freundin mit den Labubus mir erzählte, dass sie diese Tasche hat. Und zwar aber die größere Version, glaube ich, davon. Und ich glaube, sie hat sie in, jetzt begebe ich mir auf kleines Eis, ich glaube, sie hat sie tatsächlich in dem Dunkelblau. Ach, entweder krass. Dunkelblau oder dunkelgrün. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber jedenfalls, als sie mir das sagte, dass sie die hat und mir so stolz gezeigt hat, was sehr super schön ist, wenn sie sich darüber freut. Wie gesagt, ich möchte die Kleine ja auch. Wurde mir bewusst, der Shit kommt zurück.
Der Shit kommt zurück. Ein anderer Shit, der immer wieder kommt, den habe ich jetzt als Thema.
Ja.
Ich habe jetzt mal, gerade weil du so schön beim Thema warst, einfach mal die Reihenfolge geändert, die ich mir eigentlich hingelegt hatte. Und wir kommen jetzt zu einem Produkt, das auch immer wieder mal gehypt wird. Und ich möchte mich aber auf einen gewissen Zeitraum fokussieren. Und zwar geht es um den Zeitraum 2007. Und zwar geht es da um die Ray-Ban Original Wayfarer Classic Brille.
Mhm. Hast du ein Foto davon?
Ich habe ein Foto davon.
Übrigens könnt ihr euch alle Fotos bei Instagram und bei TikTok auf unserem Kanal angucken. Lost on Planet Fashion. Ah ja, okay. Also so eine richtig klassische mit schwarzen Rahmen. So ein bisschen eckiger. Das ist so eine richtig Standardbrille, die man so kennt.
Also die Ray-Ban Wayfarer Brille ist 1952 erfunden worden.
So lange schon.
So lange gibt's diese Brille schon. Und sie hat sozusagen in ihrer Geschichte auch schon in den 50er Jahren, als auch in den 80er Jahren und in den 90er Jahren immer wieder mal so Spitzen gehabt. Und wie ich schon sagte, ich möchte mich gerne auf den Zeitraum 2007 fokussieren. Und hier wird die Firma Ray-Ban verkauft. Und die wird verkauft an das Unternehmen Luxottica. Und das ist eine italienische Großfirma, die viele Brillen herstellt. Also das ist mittlerweile einer der größten Hersteller für Brillen und Sonnenbrillen, auch im Luxusbereich. Und sie greifen sozusagen an dieser Stelle auf, die Brille wieder auf den Markt zu bringen. Und zwar aus folgendem Grund. Sie haben festgestellt, nachdem die Brille war nicht mehr auf dem Markt, haben festgestellt, dass die Brille zu horrenden Preisen auf Reseller-Plattformen verkauft wird.
Ach, dadurch haben sie wieder aufgelegt.
Genau, da hat man festgestellt, die Brille wird in Kreisen wieder gut gehandelt. Und durch immer wieder Vintage- und Nostalgiewellen, die ja in der Mode immer wieder so vorherrschen, haben sie dieses sogenannte Edgy-Modell, das ist nämlich dieser Bügel, der heißt Edgy, weil er so eckig geformt ist und an eine Heckflosse von diesen typischen Autos aus den 50er Jahren quasi inspiriert ist, haben sie diese Brille sozusagen wieder aufgegriffen und wieder auf den Markt gebracht. Und das Interessante ist auch, die Brille kennt man auch aus, zum Beispiel von den verschiedenen Musikern, verschiedenen Rockstars und ganz viele verschiedene Subkulturen haben sich dieser Brille immer wieder bemächtigt. 2007, wie gesagt, geht's so richtig krass zur Sache. Und zwar steigt der Umsatz um 231% nur durch das Wiederveröffentlichen dieser Brille.
Oh mein Gott.
Also gefühlt hat in der Zeit jeder diese Brille gehabt.
Soll ich dir sagen, dass ich nicht spontan gewusst hätte, welches Modell das ist? Also ich habe den Modellnamen immer gehört, aber ich muss dir sagen, Ray-Ban-Brillen haben mich nie interessiert, weil, keine Ahnung, weil die hatte irgendwie immer jeder und da habe ich immer gedacht, nee, brauche ich nicht, will ich nicht.
Genau, also die Firma hat ja auch sehr viele andere ikonische Brillenmodelle, zum Beispiel die Clubmaster ist eine Kombinationsbrille aus einem Acetat-Kunststoffgestell und Metall. Das heißt, oben sozusagen an den Brillengläsern ist Kunststoff und unten drunter ist es aber Metall gerahmt. Diese Kombination hat das Unternehmen auch einzigartig gemacht, aber eben mir ging es vor allem um diese Brille, weil die eben durch ihre hauptsächlich schwarzen Gläser und ihr schwarzes Gestell da eben sehr cool war und auch für unterschiedliche Käufergruppen, also für Teenies, für Erwachsene, einfach super interessant war. Und viele, viele Stars, zum Beispiel Mary-Kate Olsen, trug diese Brille.
Immer ja, wieder. Ich glaube schon, dass die sehr beliebt war. Also damit machst du halt nichts falsch, ne? Aber es ist halt auch so ein bisschen so ein Mainstream-Produkt. Aber wahrscheinlich funktionieren die halt auch gut.
Ja, genau. Das ist eben auch noch sowas gewesen. Wobei, sie ist relativ teuer. Also aktuell kostet sie 235 €. Mhm. Das ist natürlich so für ein typisches Produkt, was jeder kaufen kann oder kaufen möchte, schon noch relativ teuer, finde ich.
Wann hatte die ihren Peak wieder damals?
2007.
Und wie teuer war die da, weißt du das?
Das weiß ich leider nicht, aber da war sie im Prinzip ähnlich teuer. Also Ray-Ban war quasi vor diesem Kauf relativ bedeutungslos. Mhm. Und durch den Kauf, die haben die Marke quasi wieder aufpoliert, haben verschiedene Modelle wieder aufgelegt und eben haben ziemlich stark auf dieses Modell eben gesetzt. Und da ist natürlich auch der Preis gestiegen. Wobei man es auch sagen muss, die Produktionskosten waren dort relativ cheap. Also das wird relativ cheap hergestellt, muss man ganz einfach sagen. Genau, das ist eigentlich im Grunde genommen die kurze Story dazu. Ich finde, ich bin auch nie ein Fan davon gewesen. Ich habe auch nie eine gehabt. Ich habe auch nie eine ähnliche Brille gehabt. Mir war sie immer zu Mainstream.
Gebe ich ganz ehrlich. Das glaube ich ja gar nicht bei deinem Brillengeschmack, dass die dir zu Mainstream war.
Ja, tut mir leid. Da habe ich nie mitgemacht.
Jetzt habe ich auch meine Reihenfolge geändert.
Okay.
Und zwar habe ich jetzt ein Schmuckstück vorgezogen.
Oh.
Und zwar die Bottega Veneta Drop Earrings.
Oh.
Ja, Minimalismus als Statement.
Oh.
Die kennt bestimmt jeder. Das sind solche größeren, tropfenförmigen Statement-Ohrringe aus Metall, meist Gold oder Silber. Teilweise auch in lackierten Sonderfarben, aber das ganz Klassische ist wirklich Gold oder Silber. Die hat so eine schlichte, glatte Oberfläche und so eine gewichtige Form, hat kein Logo und verfolgt da dementsprechend den Quiet Luxury-Ansatz.
Ist das so von 2019, 2020 so ein Trend?
Naja, das ist schon eher. 2020 war der Verkaufsstart und den Peak hatten sie 22, 23.
Ah, okay.
Das war ungefähr die Zeit, wo ich mir dann ein Dupe dazu gekauft habe.
Ah ja.
Der Preis aktuell liegt bei 650 €.
Mm.
Modeschmuck, nicht Echtgold, wohlgemerkt.
Wahnsinn.
Das ist unfassbar, dass man 650 € Wahnsinn. Für Modeschmuck bezahlen soll. Das regt mich richtig auf.
Das ist ja tatsächlich auch so ein Phänomen von großen Luxusbrands, dass der Luxus nicht immer über die Qualität kommt.
Ja, das mag sein. Also, sie wurde, wie gesagt, 2019 das erste Mal auf dem Runway Herbst-Winter 2019 gesichtet, wurde dann ab 2020 verkauft. Ja, und das wurde so ein Signature-Piece der Marke, also zumindest was den Schmuck betraf. Also, es gab ja andere Signature-Pieces auch der Marke, die nämlich diese geflochtenen Taschen. Aber das war auf jeden Fall so ein Schmuck, ich glaube, was wirklich fast jeder kennt, der sich so ein bisschen damit beschäftigt. Es war auch so richtig so ein Instagram-Ding. Also die wurden wirklich so das Schmuckpendant zu einer It-Bag. Also man hat sie sofort erkannt und man hat dann auch sofort gewusst, was das für Ohrringe sind. Man hat sie auch bei Promis sehr viel gesehen, nämlich bei Zoe Kravitz oder bei Dua Lipa, Hailey Bieber, Kylie Jenner. Das sind jetzt halt nur mal ein paar
oder Promis. Jenny Kaler.
Was?
Oder Bieber Mary.
Dann wurde sie halt oft auf Social Media gesehen. Und ja, die passt halt perfekt zu diesem Look, der 2022 TikTok und Instagram dominierte. Sie hat eine große und klare Form, ist minimalistisch, aber trotzdem ein Statement. Also die passen sowohl zu Jeans und Blazer als auch zum Abendkleid. Also man kann sie wirklich viel sehen.
Du hast ja gerade auch zum Beispiel gesagt, dass du dir die auch als Dupe geholt hast, also als Kopie. Es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen einer sogenannten Dublette oder einem Replika und einem Fake. So, und ich hänge mich jetzt mal kurz an diesem Dublette auf. Das bedeutet sozusagen, dass ein anderes Unternehmen versucht, das Gleiche zu kopieren und zu tun, als ob es die eigentliche Luxusmarke wäre, aber sich dem Design bemächtigt und es unter seinem eigenen Namen vertickt. Viele günstige Unternehmen machen das natürlich, aber es gibt natürlich auch viele Unternehmen, also ich sag mal auch die Massenunternehmen wie Zara, H&M und Co. und natürlich noch weiter unten machen das natürlich. So, und jetzt sage ich mal, grundsätzlich ist das natürlich ein Effekt des Hypes und des Trends im Allgemeinen. Das heißt, wir fangen oben an, die Designer haben die hohen Entwicklungskosten. Das ist nun mal so. Die haben auch die tragen den Großteil der Promotion quasi an diesen Produkten. Und dann ist es einfach so, dass es durch das Kopieren in Anführungszeichen nach unten hin kommt, der Trend nach unten hin geht und so in die Masse wandert. Und somit natürlich auch, je mehr das getragen wird, bis zu einem gewissen Punkt kann man sagen, ist es ein Hype oder ein Trend. Und danach ist es Massengeschmack. Wenn das so weit verbreitet ist, dass es quasi jeder Zweite hat, dann ist es Massengeschmack und dann wird es uninteressant. Dann ist es im Prinzip so, man braucht was Neues. So, ich fange trotzdem nochmal weiter oben an. Du bist oben als Designer und hast jetzt ein uniques Design entwickelt, als Beispiel jetzt diesen Ohrring, der ja wirklich vermeintlich total simpel ist, aber wahnsinnig elegant. Er ist wirklich schön und er ist auch wirklich etwas, wo du sagen kannst, okay, das überdauert. Ich sage jetzt nicht zeitlos, aber kannst du lange tragen. Guckst dir nicht satt, weil es nicht so aufwendig ist. So, jetzt hast du da wirklich dich hingesetzt und hast lange dran gefeilt. Jetzt ist das von der Form her wahrscheinlich nicht so aufwendig, aber hast trotzdem das entwickelt. Und jetzt kommt da irgendein Dulli und kopiert dir den Dreck. Aber echt mal, das ist doch eine Sauerei, oder?
Ja.
Das ist doch wirklich eine Sauerei.
Ja, das funktioniert aber bei diesen Ohrringen so hervorragend.
Ja, klar.
Weil nirgendwo ein Logo sichtbar ist.
So ist es.
Du kannst einfach die Form so oder so ähnlich machen und dann hast du das.
Es ist kein besonderes Handwerk, dafür notwendig. Du hast keine besondere Handwerkstechnik, die da drin steckt. Du hast, wie du schon sagst, kein besonderes Logo, was in irgendeiner Art und Weise doch das Ding so macht, dass es geschützt wäre.
Genau, und deshalb ist es auch etwas, also damals, es war wirklich so 2000, glaube ich, 22, 23, war wirklich bei mir auch. Und habe das bei Influencern gesehen und die haben es beworben mit, schaut mal, ich habe hier diese Ohrringe, die sehen genau aus wie diese Ohrringe, aber die gibt's hier für 12 Euro bei Amazon.
Ganz genau. Ganz genau, und das ist es. Und das ist etwas anders als mit der Longchamp-Tasche, die für mich ein blinder Fleck ist. Habe ich die immer wieder gesehen und deswegen weiß ich auch, dass es echt ein Hype war. Also da sehe ich das genauso, sehe ich immer wieder, habe ich immer wieder gesehen und kann das total unterschreiben. Ist ein richtig kranker Hype gewesen.
Ja.
Völlig irre.
Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich kann einfach mir für 12 Euro Ohrringe bestellen, die aussehen wie die von Bottega Veneta.
Ja.
Und habe mich darüber gefreut, habe die bestimmt erst mal 3 Monate im Warenkorb gehabt oder auf meiner Wunschliste, weil ich dachte, boah, gebe ich jetzt wirklich jetzt 12 Euro aus? Also, ist total blödsinnig eigentlich, ne? Aber du siehst die jetzt noch. Du siehst die jetzt noch, ich glaube, sogar bei H&M.
Ja, klar.
Ne? Also nicht nur bei Amazon, sondern überall, bei sämtlichen
Marken. Im DM.
Das, ja.
Es ist wirklich so. Ne? Die haben ja alle ihren Schmuck. Bei Deichmann, du kriegst den Dreck gefühlt überall. Und wenn du Bottega bist, hast du natürlich, also die haben, was sowas betrifft, wenig Handhabe bis gar keine Handhabe. Weil das ist einfach nichts. Der Aufwand, sowas explizit schützen zu lassen, ist viel zu groß. Das schaffen die nicht. Es lohnt sich nicht. Da haben die halt einfach was Neues. Beziehungsweise, also wird es noch ausreichen, dass noch der Ohrring noch gekauft wird, jetzt als Beispiel beim Ohrring. Aber dennoch ist es so, die tragen den Löwenanteil, was die Promotion betrifft, wo andere nur noch abschöpfen. Ist doch krank. Also, sorry, ich bin ja Designer, aber jetzt nicht ästhetisch, aber ist ja egal. Aber trotzdem, wenn du sowas entwickelst, nervt dich das doch wie Sau.
Natürlich nervt dich das. Verstehe ich auch.
Ja.
Aber es ist halt auch schwer zu rechtfertigen, wenn ich etwas für 20 Euro bekomme.
Klar.
Was genauso aussieht wie das 650 Euro Modell, was auch nur Modeschmuck ist, wäre es wenigstens echt Gold.
Klar.
So, dann hätte man ja wenigstens das, okay, dann kaufe ich es mir da in echt Gold, weil ich lege auf die Qualität Wert. Aber ich habe meine seit 3 Jahren ungefähr und ich trage die wirklich immer noch. Tatsächlich trage ich die immer noch, wobei ich mich jetzt in der letzten Zeit immer mal gefragt habe, sind die eigentlich noch so ein Ding? Aber irgendwie gefallen sie mir immer noch gut und deshalb trage ich sie noch und sie sehen genauso gut aus, wie als ich sie mir gekauft habe.
Klar.
Und ich habe die wirklich nicht wenig getragen.
Ich würde sagen, du machst dann gleich mal ein Video und zeigst, wie schön deine Bottega-Ohrringe sind.
Ja, ja, genau. Und deshalb, aber sie sind auch immer noch im Kernsortiment bei Bottega Veneta.
Ja, 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 klar. Na ja, klar, das kann ich mir gut vorstellen. Ich melde mich und nach das nächste Thema. Und zwar etwas, was ich damals auch nicht so schnell gesehen habe, gebe ich ganz ehrlich zu. Und dann hat es mich aber quasi überrollt.
Oh.
Also dann hat es mich so massenmäßig überrollt, wo ich gedacht habe, mein Gott, wo kam das denn her? Wo habe ich denn gepennt, dass ich das nicht gesehen habe? Und zwar geht es um die Jacquemus Le Chiquito Mini Bag.
Ja. Die ganz kleine Tasche von Jacquemus mit dem etwas größeren, also etwas im Vergleich zu der Taschengröße Henkel.
Genau. Ich fange mal kurz von der Historie an. Also Jacquemus ist ja eines von den Luxuslabels, was noch nicht so lange existiert. Und 2018 zur La Bomba-Kollektion, das ist eine Sommerkollektion gewesen, wurde die präsentiert. Schon das erste Model zeigte die Tasche. Und sie ist wirklich, wirklich winzig. Ich habe dir ein Bild mitgebracht und euch natürlich auch, wo du dir die Tasche sozusagen direkt auf dem Runway anschauen kannst. Ich habe mich aber dafür entschieden, ein Bild zu wählen, wo man sie etwas besser sieht. Also nicht der erste Look. Und das ist nicht die Mikro, sondern die Mini. Aber ich komme noch dazu.
Ich weiß gar nicht, wie ich sie beschreiben soll. Also eine Trapezform, wie gesagt, der Henkel, der ist von der Höhe fast höher als die Tasche an sich. Es passt super wenig rein. Vielleicht ein Schlüssel oder ein Lippenstift, aber sonst eigentlich sehr wenig. Gibt es in verschiedenen Farben. Ja, das war wirklich damals so ein Ding und ich habe mich immer gefragt, wozu? Also wozu? Ich kann diesen Minitaschen ja generell wenig abgewinnen, auch wenn ich sie süß fand.
Aber ach so, aber bei der Longchamp schlägst du zu.
Mein Kriterium ist, es muss ein Handy reinpassen. Und in die würde ein Handy reinpassen, aber in diese nicht. Weil ich frage mich, wenn ich unterwegs bin, wo tue ich sonst mein Telefon hin? Und eine zweite Tasche will ich nicht.
Okay, gut. Finde ich interessant. Also es ist eine sehr, sehr kleine Tasche, die vor allem dadurch brilliert, dass sie diesen riesigen Henkel an dieser vorderen Klappe dran hat. So,
von der Seite sieht sie schon ziemlich witzig aus dadurch.
Ja, also allgemein von dem Design von Jacquemus gesprochen, ist es inspiriert durch die französische Riviera und die Zeit der 1900 rum, als an der Riviera in Frankreich die ganzen Künstler waren und da ist es etwas davon inspiriert.
Schön. Glaube,
das ist so ein bisschen die Historie dazu.
Das gefällt mir.
Genau, finde ich auch hübsch. Und man kann ja auch was wagen und ein bisschen Humor in Mode reinbringen und das macht diese Tasche. Mehr als die Hälfte aller Social-Media-Posts nahezu zum Thema dieser Show handelten von dieser Tasche.
Crazy.
Ja, also fast alle Models hatten diese Tasche oder andere Taschen natürlich, aber vor allem diese Tasche wurde da eben quasi ziemlich groß gefeiert. Und 2019, beziehungsweise zur Wintershow 2019, war dann sozusagen der Peak erreicht. Es liegt daran, dass diese Tasche vor allem auch gehypt wurde, weil sie sofort an viele Influencer und vor allem auch an Stars wie Rihanna, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Beyoncé verteilt worden sind. Und das Witzigste ist, das wusste ich auch nicht, aber ich habe da ein bisschen recherchiert und fand ich sehr gut. Und ich würde dieses Video, von dem ich jetzt spreche, dann auch nochmal mit reposten, mit anhängen. Und zwar hat die bekannte Persönlichkeit Lizzo ein damaliges TikTok aufgenommen und ich zeige dir ein Bild daraus, in dem sie die Tasche auspackt und zeigt, was alles in ihrer Tasche drin ist. Und das Witzige ist, sie holt da immer mehr raus. Sie holt da eine Flasche Wein raus und sie holt dann ein Kleid raus und eine Perücke raus und sowas. Ist super, super witzig und ich zeige dir ein Bild davon.
Mhm. Oh, ich will das Video unbedingt sehen.
Ja, du musst das Video, musst du dir dann nochmal anschauen.
Ja, das muss ich mir unbedingt anschauen. Ja,
super, super witzig. Und ich weiß nicht, wer Lizzo kennt. Also Lizzo ist eine sehr, sehr coole Persönlichkeit.
Ich glaube, sie ist schon bekannt.
Ja, sehr coole Persönlichkeit. Und sie macht vor allem selber einen Witz daraus, weil sie unter anderem eine der ersten Persönlichkeiten war, die mit Minitaschen auf Red Carpets war. Und da gibt es auch so ein bekanntes Video, ich glaube, das ist, oder Foto von den Oscars, wo sie eine Mikro-Tasche in der Hand hat. Und das ist kein Bashing, aber sie ist ja nun doch eine sehr große Person. Und sie kokettiert sozusagen mit ihrer Körperfülle. Und dieser Mikrotasche hat sie zu diesem Zeitpunkt eben wirklich viel viral, ist sie sehr viel viral gegangen und hat damit kokettiert sozusagen, dass sie diese kleine Tasche hatten, wie cool das ist.
Vielleicht hat sie den unendlichen Ausdehnungszauber.
Ja, den braucht man auf jeden Fall für diese Tasche. Warum ist diese Tasche jetzt eigentlich schon wieder out? Beziehungsweise, warum ist sie 2018 auf den Markt gekommen und 2019 schon wieder out gewesen?
Darf ich raten?
Ja, sag's mal.
Weil sie unpraktisch ist?
Naja, zum einen das. Vor allem viele haben eben diese Tasche als Anhänger an größere Taschen gehängt.
Ach so.
Das gab's dann auch schon. Hm. So vor allem als die Mikro rauskam. Wir haben uns ja jetzt die Mini angeschaut. Es gab dann noch eine wirklich kleinere, die Mikro. Da ist dann auch nur noch nicht mehr Jacques Müs drauf, sondern nur noch ein J zu sehen. Aber warum war das so? Und zwar liegt's vor allem daran, dass diese Tasche wahnsinnig schnell und in einer sehr guten Qualität kopiert wurde.
Ach, wirklich?
Sie ist überall quasi auf den ganzen Basaren dieser Welt quasi relativ schnell gelandet.
Also Fakes oder
Fakes.
Wie bei Bottega?
Richtige Fakes.
Richtige Fakes,
genau. Okay. Richtige, mhm. Also hier reden wir dann auch nicht mehr von der Dublette, sondern wir reden wirklich vom Fake, weil die soll ja das Original imitieren.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, was Hypes immer als Problem haben, finde ich, dass sie doch relativ schnell kopiert werden können.
Ja.
So, und damit ist es so gewesen, dass die Sättigung bei vielen Menschen eben auch erreicht war. Und dann die Ernüchterung, dass die praktische Komponente der Tasche relativ klein war. Und hier kommt auch noch dazu, dass wir da voll in die Corona-Jahre reingeschlittert sind und dass man dann gerade da noch diese Shows, das waren 2019 quasi so mit die letzten Shows, wo man sie gesehen hat, dass man noch diesen Humor geteilt hat und nach Corona dann einfach wirklich unpraktisch empfunden hat und man wollte dann wieder größere Taschen haben.
Mhm.
Ja, das sehen wir da dann auch an diesen Marc Jacobs Totebags und solche Sachen, die ja da auch gekommen sind. Genau, richtig krass. Dennoch war das für Jacques Müs ein Riesenerfolg. Und sie haben ihre Umsatzziele wahnsinnig geschafft, 65%.
Ich glaube, sie wurden ja auch richtig bekannt dadurch.
Ja,
also total. Das war ja trotzdem dann eigentlich ein super Gewinn für die Firma.
Absolut. Ich finde sie vom Design super cool. Sie ist deutlich aufwendiger, also anders als die Ohrringe im Vergleich. Vom Design her ist es dann schon sehr, sehr unique.
Das stimmt. Es gab's so, glaube ich, nicht oder so ähnlich.
Ja.
Ja.
Aber auch da haben wir auch wieder viele Dubletten. Also Taschenarten in der Form findest du natürlich auch bei TK Maxx. Und irgendwie komme ich immer wieder bei Deichmann. Ich weiß gar nicht, ich gehe gar nicht so oft bei Deichmann rein.
Du gehst nie zu
Deichmann. Ich gehe nie zu Deichmann, aber ich sehe immer bei Deichmann, sehe ich immer Dubletten stehen. Das
ist nicht so ruhig. Deichmann hat auch nicht mal Schmuck, möchte ich mal sagen.
Doch, natürlich hat Deichmann
Schmuck. Nein.
Also wer hier weiß, dass Deichmann Schmuck hat, sagt mir das mal.
Deichmann hat keinen Schmuck.
Aber Taschen.
Taschen hat Deichmann.
Taschen haben die doch genug.
Natürlich.
Klar, Taschen haben die, aber die haben keinen Schmuck. Schmuck auf Ständer gehabt.
Nein, haben die nicht.
Natürlich.
Nein, die haben keinen Schmuckständer. Ich war erst...
Deichmann, wendet euch mal an uns, bitte. Wenn ihr Schmuck braucht, dann kommt mal zu uns. Wir beraten euch.
Ich möchte kurz noch eine Tasche abhandeln. Und zwar in aller Kürze.
Ich dachte, wir kommen zum Labubu erstmal.
Okay, dann kommen wir
jetzt. Mach mal den Labubu erstmal. Jetzt haben wir so viele Taschen, jetzt mach mal Labubu. Weil ich glaube, das ist ja so der Oberhype. Neben letzten Jahr hatten wir ja auch noch andere Hypes, also wie zum Beispiel die Dubai-Schokolade. Die hat jetzt nicht nur nichts zu tun, aber das ist ja mal so ein krasser Hype.
Es gab nicht nur die Dubai-Schokolade, es gab auch Stanley Cups.
Boah, der Stanley Cup. Wer hat noch beim Stanley Cup mitgemischt?
Ich.
Es wurde dann wirklich, Entschuldigung, ich spring nochmal rein, aber das wurde wirklich absurd. Und das ist wirklich, also deine beste Freundin, ich mag die und liebe die ja auch wirklich sehr. Aber ihr hangelt euch da wirklich so sehr rein in diese Themen.
Lasst
das
uns.
Ich, das finde ich wirklich absurd.
Lasst uns.
Anhänger. Find Stanley Cup. Und guck mal, es gibt noch mehr Accessoires.
Lass uns einfach. Lass uns. Irre. Ich habe 2 Stanley Cups und ich liebe sie immer noch.
Ja, wer fühlt es?
Ich fühle es auf jeden Fall. Hm? Und übrigens, die Dubai-Schokolade fühle ich auch. Alle sagen ja immer, oh, Dubai-Schokolade, das ist so, der Hype ist vorbei. Ich muss sagen, mir schmeckt die immer noch. Ich weiß nicht, was ist. Das ist noch super. Eine cremige Füllung mit Crunch.
Gut, jetzt schwingst du aber hier ab.
Ja,
aber mächtig.
Lecker. Dubai-Schokolade, lecker.
Labubu. Zu Labubu.
Also erstmal, was das ist und so weiter, das möchte ich gar nicht viel sagen. Wir haben einen Reel dazu aufgenommen. Das könnt ihr euch gerne bei TikTok und bei Instagram anschauen. Ich glaube, jeder kennt auch inzwischen Labubus. Deshalb möchte ich nicht mehr sagen, wo die herkommen oder bababa. Ich möchte sagen, wie der Hype entstand. Nämlich auch durch Promis. Also vor allem in Asien fing das an. Und was natürlich super dazu beigetragen hat, ist dieses Prinzip der Blind Boxen, dass du nicht weißt, was drin ist. Wenn du dir eine Packung kaufst, weißt du nicht, was du drin hast und hast dann natürlich dieses, oh, ich will noch den, ich will noch den. Und dann gibt's ja auch die Secrets.
Und dann bist du verloren.
Ja, diese Secrets. Also normalerweise hast du es gibt meines Erachtens von den Plüschfiguren gibt's 3 Serien. Die Macaron-Serie, Have a Seat und die Big Into Energy-Serie. Es gibt aber auch noch Plastikfiguren. Ich rede jetzt aber nur über die Plüschsache und du guckst mich an mit einer Leere im Blick.
Ja.
Und da gibt's jedenfalls 6 verschiedene Farben plus ein Secret. Und normalerweise hast du, wenn du das 6er-Pack kaufst, hast du alle 6 Standardfarben drin. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist, dass bei 1 zu 72 von diesen 6er-Packs kann es sein, dass du ein Secret drin hast.
1 zu 72? Boah, Alter, was?
Okay, 1:72. Und der Secret, der Big Into Energy Serie, der gefällt mir extrem gut, weil der ist so dunkelgrau-schwarz und die Zähne sind einfach Regenbogenfarben und auch die Augen. Das heißt, die sind richtig toll.
Okay, okay.
Ich habe mal geschaut, wie teuer die auf Verkaufsplattformen sind. 400 Euro.
Bekloppt?
400 Euro, du kannst ein Secret ja, also einen angeboxten Secret für 400 Euro kaufen. Und das finde ich absurd.
Dafür, das ist doch wirklich absurd.
Dafür, dass ein Einzelpack 20 Euro kostet.
Ja.
Ich möchte kurz sagen, warum der Hype für mich abgeflaut ist. Ich mag meine Labubus immer noch. Ich freue mich über meine 3 Labubus, die ich habe. Was mich stört ist, mich stört es gar nicht, wenn ich die in der Tasche habe oder so weiter, aber mich stört, dass es erstmal super viele Fakes davon gibt. Das nervt mich richtig. Ich freue mich jedes Mal, dass ich ein Originales dran habe und versuche immer, wenn ich ein Labubu in meiner Tasche habe, dass ich möglichst hochwertig aussehe, dass man glaubt, dass es ein Originales ist und dass man denkt, die hat ein Labubu. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, abgeschrabbelt auszusehen und dann Labubu. Das geht nicht.
Okay.
So, was mich stört, ist, dass das jetzt auch so ein Kinderding geworden ist. Also wir haben ja selber 2 Kinder und die sind ja toll. Und Kinder, also ich meine, Kinder sind ja toll. Aber ich möchte natürlich nicht, dass mein Mode-Accessoire von Kindern getragen werden.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich verstehe das.
Also
ja.
Ich habe das ja als Piece, als Statement Piece für meine Tasche. Ich möchte cool damit aussehen und ich möchte nicht, dass Kinder damit spielen. Ich verstehe, dass sie das tun, weil die natürlich cute und gruselig aussehen. Aber das ist auch der Punkt, der mich daran stört.
Ja, ich glaube aber, was hier so ein bisschen das Paradox ist, kann ja auch sein, dass das Produkt eigentlich mal für Kinder gemacht war. Und dann haben sich das Erwachsene ermächtigt und dann versuchen jetzt, wie du sagst, naja, ich bin Erwachsene, jetzt möchte ich nicht, dass Kinder damit spielen, weil ich habe mir das sehr teuer gekauft. Also ich kann es schon verstehen,
freimachen
kann man sich davon halt nicht.
Nein, ich verstehe auch, dass Kinder damit spielen, aber gleichzeitig kann mich das ja auch nerven.
Na klar.
Also gerade, weil es halt jetzt auch so viele sind. Also zum Beispiel jetzt am Wochenende, als wir die Familie gesehen haben, hat unsere Nichte, ich hatte mein Labubu, glaube ich, an der Tasche dran, oder?
Mhm.
Und dann kam unsere Nichte, die in der Grundschule ist und war ganz begeistert, weil ich ein Labubu an der Tasche hatte. Und sie kannte das und hat gesagt, dass sie sich zum Geburtstag eins wünscht und auch ihre Freundin hat ein Secret und was weiß ich und bla bla bla. Die wusste da genau Bescheid. Die wusste genau Bescheid, ne? Also krass. Ja, und natürlich wird sie Fakes haben, wie viele andere Kinder auch. Deshalb gibt's die ja so oft, weil du kommst ja immer noch schwer an die Originalen ran. Immer noch. Aber ich gucke immer noch gerne die Unboxing-Videos, muss ich sagen. Ich mag die Labubus trotzdem, auch wenn mich der ganze Hype darum sehr, sehr abfuckt.
Ich glaube, dass Hypes ungefähr so funktionieren, ich formuliere jetzt mal diesen Begriff, Sternschnuppeneffekt. Ja, also das ist etwas, das taucht auf, leuchtet ganz stark und ganz hell, hat eine große Faszination und zieht die Leute an und dann verglüht's.
Ja.
So schnell, wie es gekommen ist. Vielleicht
Gott,
noch schneller.
Das ist so eine tolle Assoziation. Hast du das selber ausgedacht?
Ja.
Oh, toll.
Ja, weil ich empfinde das so, dass das so schnell kommt und dann wieder verschwindet. Und ich glaube, dass durch die Verfügbarkeit vieler Produkte und durch natürlich Internet und Social Media, das noch schneller beheizt wird und noch schneller die Abnutzung ist.
Ja, und selbstverständlich, wenn man überlegt, wie viel Content es dazu gibt.
Klar, total. Und sorry, ich bin jetzt mal, also das bin ich ganz selten, aber gerade bei den Labubus und den Äquivalent Lafubus, wo ich die Theorie aufstelle, dass der Hersteller die unter Umständen selber noch produziert und damit doppelt verdient, also kann jeder mal was dazu sagen, aber ich vermute das einfach mal, wenn ich das so machen würde wie die da. Also
Verschwörungstheorie?
Nein, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist einfach nur eine Theorie. Ich würde es so machen unter Umständen, weil macht total Sinn, verdienst du doppelt. Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, gerade bei diesem Hype, ich finde, das ist eine ökologische Katastrophe. Ganz ehrlich. Da ist so viel Verpackungszeug da dran. Und dann ist das, wenn das wirklich so schnell verglüht, da haben wir was produziert, was einfach dann wirklich auch schnell den Wert verlieren wird.
Man muss aber sagen, es gibt natürlich einige, die das vorher schon kannten.
Klar.
Und die das vorher schon gesammelt haben.
Um Gottes Willen, für die ist es wahrscheinlich eine Riesenkatastrophe.
Denke ich auch.
Du hast es schon vor Monaten entdeckt und freust dich dann. Ich kenne dieses Gefühl, wenn du etwas hast, wo du sagst, das ist unique. Ich freue mich und ich freue mich für mich, dass es keiner kennt. Ich habe was, das einzigartig ist. Da kann ich mich vielleicht identifizieren damit. Das ist vielleicht ein Teil meiner Persönlichkeit, weil ich glaube auch, ich weiß jetzt nicht, Labubu ist vielleicht übertrieben, aber gerade da gibt es ja auch eine Szene dafür.
Ja, denke ich auch. Da gibt es sicherlich eine Szene.
So, und jetzt hat das einfach jeder x-beliebige.
Ja.
Und das kotzt dich dann richtig an.
Ja, absolut. Klar kotzt dich
an. Das kotzt dich richtig an. Dennoch, jeder, der ein Labubu hat, der soll sich darüber freuen.
Ich freue mich auch über meine Lego-Bus.
Genau.
Immer noch.
Ja.
Was ich nicht leiden kann, sind die Leute, die schimpfen unter so Unboxing-Videos immer mit, ich verstehe gar nicht, warum ihr das alles toll findet.
Ja, das ist ja eine Mitteilungskultur.
Ja, ich weiß, aber sowas finde ich immer unnötig, wenn Leute sich über was freuen, sich dann extrem darüber aufzuregen, weil man die selber jetzt nicht gut findet.
Ja.
Also verstehe ich überhaupt nicht, warum man das macht.
Ich würde mal zum nächsten Trend kommen, beziehungsweise Hype kommen.
Ja.
Und auch ein Hype, den ich gar nicht mitgemacht habe, liegt auch einfach daran, dass ich diese Marke auch gar nicht so gehypt habe, wie viele das haben. Und zwar dreht sich's um die Balenciaga Triple S Sneaker und die Speed Sneaker.
Die Triple S Sneaker sind doch diese weißen Sneaker, wo vorne oben die Schuhgröße draufsteht.
Genau, diese wurden auch wieder 2017, ich weiß gar nicht, warum meine Trends kommen irgendwie alle aus 2017, entweder bin ich da hängen geblieben oder
ja,
sowas.
Ja, wahrscheinlich.
Aber okay, Fall-Winter 2017, das heißt diese Prä-Corona-Phase, das wahrscheinlich das auch jetzt nochmal ein bisschen anders gewesen. Fall-Winter 2017.
So lange ist das schon her mit
diesem. So lange ist das schon wieder her. Balenciaga in der sogenannten Demna-Ära noch voll dabei, also als diese ganze Hyper-Silhouette noch total angesagt waren und alle noch gefeiert haben, kamen diese Schuhe. Ich habe hier den ersten Look der Kollektion und der Herr trägt schon das Schuhwerk.
Ja, er trägt einen Anzug und genau die Schuhe, die ich eben meinte. Das sehen so klassisch aus wie so eine sportlichen Sneaker. Ich finde, die sehen richtig Standard aus, bis auf, dass die vorne diese Schuhgröße haben. Und ich habe die damals auch bei Influencerinnen gesehen und bin auf die aufmerksam geworden, genau eben wegen dieser Schuhgrößenzahl. Und dann dachte ich irgendwie, dass das super witzig ist und habe gedacht, ich guck mal, was sie kosten und dachte, ah nee, so sehr liebe ich Sneaker doch nicht.
Ja, es sind die sogenannten Triple S bzw. Triple Sole, also eine dreifach übereinander gestapelte Sohle. Und ganz interessant ist, dass diese Schuhe quasi nicht von dem Designer Demna sind, sondern die hat ein italienischer Designer in Zusammenarbeit mit Balenciaga entworfen. Also das ist gar nicht mal wirklich von Balenciaga und Demna selbst. Aber das ist nichts Unübliches, also sowas gibt es auch immer wieder mal. Besonderes Merkmal, der Lust-Index, das ist ja diese Internetseite, über die wir ja auch immer wieder mal reden, die bringen jedes Quartal eine Liste raus der Hottest Products. Und 2018 waren diese Triple S Sneaker sozusagen das Hottest Man Product von dem ganzen Jahr. Ja, also 2018, komplett. Verrückt, finde ich total irre. Also 2017 launchiert und 2018 quasi auf dem Highest Point und schon ein Jahr später völlig gesättigt.
Verrückt.
Völlig gesättigt.
So schnell geht das, von ja, Liebe genau. Zu Ignoranz.
Genau, was eben ein großer Effekt dazu war, ist, dass diese Schuhe eine eigene Kategorie gebildet haben, nämlich die sogenannten Dad-Sneaker.
Mhm.
Ja, weil sie eben so durch diese Ugly-Optik so ein bisschen dazu geführt haben, dass sie aussehen, als hätte der Vater die schon Jahre angehabt und weil die so irgendwie so eine Mischung aus Retro sind und futuristisch sind, kommt es eben daher, dass man diesen Dad-Sneaker und Ugly-Sneaker dazu sagt. Das ist eben eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Riesenskandal, das wusste ich auch gar nicht, finde ich total irre, ist, dass man anfänglich die Schuhe hat in Italien herstellen lassen, aber schon ein halbes Jahr später nach China gegangen ist mit den Schuhen und sie hat dort produzieren lassen. Preis stolz, je nach Herkunftsland, bis zu $895.
Ja, genau deshalb habe ich sie mir nicht gekauft.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Heute freuen sich immer noch viele über die Schuhe und man sagt, das ist ein sogenanntes Legacy-Item, aber ein It-Piece ist es schon lange nicht mehr.
Ja, ich finde sie auch immer noch ganz cool, aber ich finde, so gefühlt sind sie den Preis nicht wert. Also für mich waren sie zumindest nicht den Preis wert. Also da habe ich gedacht, man kriegt was Besseres für den Preis.
Ich war da, wie gesagt, nie into. Also ich habe eher noch diese Speed-Sneaker, das sind ja diese Sockenschuhe gewesen, diese schwarzen mit dieser weißen Sohle unten,
ja.
Die sind auch so unterbrochen war. Das war eher noch so, weil das für mich reduzierteres Design war.
Mhm.
Die fand ich ganz cool, habe ich mir aber auch nie. Also doch, ich habe die mal angehabt.
Bei TK Maxx hast du die angehabt.
Nach,
ist doch gar nicht lange her.
Ja, eben nachdem der Hype
vorbei war. Das war erst vor ein oder zwei Jahren.
Genau, und da habe ich die angehabt und dachte, mein Gott, die Qualität ist echt mies.
Ich dachte,
es ist super unbequem.
Ja, na, die wurden ja auch tausendfach kopiert.
Ja.
Also sowohl für Kinder, Frauen und Männer. Und ich weiß noch, als unser Sohn damit mal zur Schule gegangen ist, mit halt so Sockenschuhen, die so ähnlich aussehen, nämlich schwarz mit der weißen Sohle, wurde er von jemand aus seiner Schule gefragt, boah, krasse Schuhe, sind die echt? Und er war total verwirrt, guckte den an und sagte, ja, weil er gar nicht wusste, was er meint. Und erzählte das dann. Und dann habe ich ihm gesagt, dass die Schuhe halt aussehen wie teure Magenschuhe.
Ja. Ja, bei den Speed ist es ja tatsächlich so gewesen, dass die auch total viel kopiert worden sind. Und Dubletten. Ja,
extrem also, viel. Bei Zara. Ja. Wie oft man die bei Zara gesehen hat.
Ja. Genau. Also das war wirklich auch nochmal so ein eigenes Ding. Also der Speed-Schuh an sich, aber der Triple S sozusagen wurde halb viel größer.
Ja. Ich habe auch noch ein Teil, was sehr, sehr oft kopiert
wurde. Los.
Und da möchte ich eigentlich gar nicht viel dazu sagen, aus Zeitgründen, weil ich nämlich dann noch zwei andere Sachen habe.
Oh, wow.
Genau, aber die Louis Vuitton Multi-Pochette.
Mm. Oh Gott.
Das war ja diese Tasche, die so modular war. Das war dieses Taschenset aus zwei Pochette-Elementen, dieser runden Münztasche an dem Stoff- bzw. Kettenriemen, aber meistens dieser Stoffriemen, ein rosa oder ein Oliv. Und ja, die hatte ja so klassisch Monogramm. Guckt euch dazu das Bild an. Wie gesagt, auf unseren Social-Media-Kanälen. Ja, das war ja auch so ein Riesending. Die hat man ja gefühlt überall gesehen. Und zwar wurde die auch im Herbst-Winter 2019 gelauncht unter dem Kreativdirektor Nicolas Ghesquière. Und der Peak war so Ende 2019 bis Mitte 2020. Da war die monatelang ausverkauft. Es gab elende Wartelisten. Und super viele Influencer und Stars hatten die. Also da auch wieder Hailey Bieber, Kylie Jenner. Man nennt immer dieselben. Man nennt
immer irgendwie furchtbar, dieselben Frauen. Oder? Also wenn wir mal ein Produkt haben, dann geben wir das denen.
Ja.
Und dann.
Aber ich habe das auch bei Influencerinnen gesehen und gedacht, oh mein Gott, was für eine tolle Tasche. Und wie praktisch ist das? Da kannst du hier das reinmachen und da das reinmachen und da das reinmachen. Und dann wurde die so oft kopiert. Ich habe hier sogar so eine Kopie rausgesucht. Und da siehst du eigentlich schon, wie hässlich man was machen kann.
Ja, ja.
Und
ja.
So sah die ja eigentlich aus.
Ja.
Ich will, packen es euch, wie gesagt,
auf Instagram. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es nie verstanden. Und letztens habe ich mit Ultimate Posh telefoniert, also mit Victoria Beckham wieder. Und sie hat mir erzählt, dass sie die Tasche auch hatte. Sie hatte eine Sonderedition und hat sie nur 2,5 Monate getragen und danach war sie auch völlig egal.
Was also, du sie hier so, erzählst.
Das war wirklich so, ja.
Ja. Man könnte so ein Lost on Planet Fashion Bullshit Bingo machen und ein Kästchen davon wäre, Alexander erzählt etwas über Victoria Beckham.
Hallo, der Posch. Ultimate Posh.
Ja, ja, dennoch.
Ja, der Ultimate Posh.
Bitte macht ein Kreuz auf eurer Bingo-Karte.
Ja.
So, genau. Jedenfalls habe ich das auch bei ganz, ganz vielen Influencern gesehen. Also ich habe diese Tasche so oft gesehen und die war so präsent und dann wurde die so oft kopiert, beziehungsweise nur das Design. Und jetzt, wenn ich daran denke, da läuft mir ein kalter Schauder über den Rücken. Wirklich, weil ich denke, oh, ich bin so froh, dass ich die Tasche nicht habe, weil das würde mich so nerven.
Mich würde das auch nerven.
Wenn ich die Tasche hätte?
Ja.
Ich wollte es so unbedingt, aber ich bin so froh,
ich habe das nie verstanden. Siehst du, aber du hörst nie auf mich.
Ich habe es doch gar nicht gekauft.
Ja, aber wenn ich sage, das ist Quatsch. Und du sagst, nee, doch, das ist gut. So, nein, das ist Quatsch.
Ich habe da auf dich gehört.
Lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Für viele hat sich damals gelohnt und lohnt sich vielleicht heute noch, modische Accessoires und Teile zu kaufen von Supreme.
Mm.
Ja, Supreme.
Das ist auch sowas, das habe ich vollkommen ignoriert. Das ist so uninteressant.
Der Supreme-Hype. Und zwar ist das ein
hier
Unternehmen.
Hier Grillenzuppen einfügen.
Supreme ist 1994 in New York gegründet worden. Und zwar war das eigentlich nur ein Geschäft. Also ein Geschäft für Skater-Bekleidung und die haben halt eine eigene Marke gegründet und haben da eben unter dieser eigenen Marke quasi etwas ihre Produkte verkauft und haben auch andere Produkte verkauft. Das Logo ist übrigens auch geklaut und zwar ist das inspiriert von einer New Yorker Künstlerin, die heißt Barbara Kruger und sie hatte diesen rot-weißen Schriftzug und sie hat so schwarz-weiß Fotos gemacht und hat dann so Statement-Sprüche sozusagen in dieser rot-weißen Schrift gemacht und da gibt's einen riesen Rechtsstreit darum, ist auch sehr interessant, fand ich auch spannend. So, und jedenfalls war eigentlich immer so, dieses Supreme wollte keine Marke sein und wollte anders sein und hat vieles auch anders gemacht. Irgendwann ging das aber dann mal so los, dass viele das erkannt haben und diese Supreme-Produkte quasi immer populärer wurden und Streetwear-Kultur aufgegriffen wurden und da schon über einen längeren Zeitraum sozusagen total in waren. Das Unternehmen wurde dann aber verkauft und die neuen Investoren haben dann angefangen, größere Kooperationen mit anderen Designern zu machen. Und der eigentliche Hauptpeak und damit auch das Ende, will ich jetzt mal so sagen, auch wenn es die Marke noch gibt, aber die hat deutlich an Bewunderung und an Bedeutung verloren, war 2017 wieder mal. Was für ein irres Jahr. ist wahrscheinlich wie 1969 irgendwie, geht 2017 in die Geschichte ein für die Mode. Nämlich war das die Kooperation mit Louis Vuitton. Und hier habe ich dir ein Bild gebracht aus der Herrenkollektion.
Okay, also auf dem Bild sehen wir einen Herrn in einem dunkelblauen Anzug mit einem weißen Hemd und einem braunen Gürtel und einer knallroten, naja, wie Bauchtasche, aber halt so schräg getragen.
Na, eine Umhängetasche.
Ja. Ja. Und die ist knallrot und man hat quasi diesen Supreme-Schriftzug.
Genau.
Rot, eigentlich.
Rot-weiß.
Ich finde es super unspektakulär und ehrlich schnarch.
Ja, also damit war natürlich zum einen war das ein Riesenerfolg, weil viele das Produkt noch gekauft haben. Klar, es war ein Riesenhype, das wollte jeder haben oder so gut wie jeder haben, weil das natürlich eine total geniale Kombination war. Du hast ein französisches Luxus-Modehaus und dann hast du diese Street-Style-Marke und die kooperieren. Und gleichzeitig war das für alle die, die natürlich an der Street-Style-Marke festgehalten haben, eine wahnsinnige Enttäuschung. Mhm. Ja, dass jetzt das Unternehmen, was eigentlich Street-Style ist und einen Underground quasi repräsentiert, mit dieser aufpolierten Marke kooperiert. Es gab ja auch, wie gesagt, noch ganz viele andere Kooperationen. Wir kennen auch zum Beispiel die mit Maison Margiela. Haben wir ja auch schon mal, also damals, als das rauskam, uns angeschaut und waren auch super enttäuscht, wie lahm das war.
Ja.
Genau. Mittlerweile, wie gesagt, hört man wenig davon. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich in der Fashion Week in Paris war, da gab es damals so ein Special Drops. Da gab es ja auch immer wie solche Drops, also wo es nur so reduzierte Anzahl an Produkten gab. Und die gab es dann immer nur so unique. Und da haben die damals irgendwo mitten in Paris auf einer Straße, wo nichts los war, haben die in einem Ladengeschäft, was im Bau war, da haben die einfach die Teile verkauft. Und da stand eine riesige Schlange von Menschen. Und das war alles so, ich sag mal, auf der Art geheim quasi. Also haben die nirgendwo großartig bekannt gegeben und haben die das verkauft, die Produkte raus. Und dann haben die da wieder zugemacht und wieder gegangen. Das fand ich auch irre. Das war auch genau zu diesem Zeitpunkt 2017. Mhm. Ja, hast auch nicht so viel Emotion zu Supreme, ja?
Ich bin sowas von emotionslos.
Krass, krass. Bei mir löst übrigens ein Produkt eine gewisse Emotion aus, wo ich so denke, das ist schon so ein dauerhafter Hype, den ich nicht nachvollziehen kann, und zwar ist es das Cartier-Armband.
Naja, es ist klassisch. Es ist halt ein Klassiker.
Ja.
Aber es ist super teuer.
Ja, eben. Und ich finde auch, da haben wir wieder so ein Designproblem. Da kann man mich auch steinigen wahrscheinlich dafür.
Ja, vielleicht.
So viel Geld dafür auszugeben für dieses
Stück Metall. Aber es ist anders als die Produkte, über die wir jetzt sprechen, weil es wirklich schon lange überdauert.
Ja.
Ich möchte mit dir jetzt noch über ein Thema sprechen, und zwar Accessible Luxury. Kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist?
Nein, exzessiver? Ist es exzessiv?
Nee, es ist zugänglicher Luxus.
Ach, zugänglicher Luxus.
Genau, also das sind Luxusmarken im mittleren Preissegment, die Design, Branding und Materialqualität von High-End-Luxus imitieren, aber deutlich günstiger sind.
Oh ja.
Und da gab es einen Hype, und zwar wird das jetzt jeder kennen, wenn ich das sage, Michael Kors.
Oh.
Das war nämlich genau das. Die Zielgruppe sind Käufer, die sich quasi den Luxus gönnen wollen, aber nicht bereit oder in der Lage sind, 2000 Euro oder mehr für zum Beispiel eine Handtasche zu zahlen. Mhm. Und so begann der Hype um Michael Kors, aber das kann halt auch schnell kippen. Und so ist es auch bei der Marke passiert. Und so ist es bei einer anderen Marke auch passiert, und das ist Coach.
Mhm. Ja, ja.
Aber
ja,
ja. Beide sind extrem unterschiedlich damit umgegangen.
Ja, ja.
Also erstmal ganz kurz zu Michael Kors. Jeder kennt diese Taschen mit dem MK, also mit dem
Monogramm. Ja,
also ja, mit dem Monogramm. Genau, mit dem Monogramm. Man hat quasi einen Designernamen zu einem Preis bekommen, der für viele erreichbar ist. Und das hat natürlich eine große Zielgruppe angezogen. Es war Saffiano-Leder und wirkte robust und teurer, als der Preis jetzt vermuten ließ. Es hatte ein klares, zeitloses Design, passte immer. Und sehr, sehr viele hat man mit Michael Kors-Taschen gesehen. Es gab auch einen Promi-Boost, und jetzt nehme ich mal ein paar andere Promis. Jessica Alba, Kate Hudson, Blake Lively und Jennifer Lopez wurden oft mit Michael Kors-Taschen fotografiert. Auch in Reality-Serien sah man es oft, zum Beispiel in Keeping Up with the Kardashians und in Real Housewives. Und die hatten auch wahnsinnig viele Instagram-Kooperationen mit Lifestyle-Bloggern. Das war hauptsächlich so der Peak global zwischen 2012 und 2016. Mhm. Die Frage ist, warum ist dieser Hype abgeflaut? Die haben tatsächlich ein riesiges Outlet-Netzwerk aufgebaut. Also die haben wirklich ihre Sachen für wenig Geld angeboten, aber dadurch litt halt die Exklusivität. Und die Kunden wussten dann irgendwann, okay, irgendwann gibt es die Tasche halt auch im Outlet, und dann warte ich, bis es dort ist.
Ja, das stimmt. Die ganzen Outlet-Cities sind ja voll mit, unter anderem voll mit Michael Kors. Ja.
Ja. Was auch ein Problem war, war die Markenverbesserung. Also ja. Es gab viele ähnliche Modelle, wenig Innovation und das MK-Logo war auf allem drauf. Mhm. Auf all möglichen Handtaschen, sogar auf Flipflops und es wirkte wie Massenware.
Ja, Logomania, ein häufiger Begriff, der da gut verwendet wird, weil du eben immer diese Omnipräsenz hast. Und ich denke auch solche Marken wie Michael Kors, die leben von Lizenzen. Also die geben dann noch so Lizenzen raus. Ich weiß, dass es bei mir im Umfeld da Leute gab, die ganz viele Uhren hatten zum Beispiel auch. Hm. Das produzieren die ja nicht selber.
Ja, ja, aber es generiert natürlich halt, mein gehört irgendwie dazu, ohne jetzt super viel ausgeben zu müssen. Aber es kippt dann halt super schnell. Mhm. Und das ist ja auch passiert. Also jetzt vergleicht man ja Michael Kors immer irgendwie das Kick des Luxus.
Oh Gott.
Irgendwo habe ich das mal gehört. Wirklich? Ich habe lange überlegt, Gott. wie habe ich das denn immer, also wie hieß denn dieser Ausspruch, den ich immer gehört habe? Aber ich glaube, viele haben gesagt, das ist so wie der Kick des Luxussegments, weil es halt günstig ist im Vergleich zu den anderen. So.
Naja, das ist auch tatsächlich so, also es gibt ja so ein paar Marken, die halt auch selber wenig durch ihr eigenes Design brillieren. Also Entschuldigung, dass ich das jetzt auch nochmal sage, aber Guess ist zum Beispiel für mich auch so eine Marke. Die nehmen Designs auf von anderen.
Von anderen.
Und nehmen alles. Und die haben dann mehrere Kollektionen, die sehen dann aus, eine wie Prada, eine wie Louis Vuitton.
Das ist genau das Ding. Über Guess hätte ich mit dir am Ende dieses Thema sowieso noch geredet, weil es für mich genau mit da reinzählt.
Ja.
Weil das ist genau dasselbe. Es ist auch zugänglicher Luxus. Es sieht aus wie Designertaschen.
Ja.
Aber sind es halt nicht. Und ich finde auch gerade bei Guess sieht man halt so oft die Kopie von anderen Taschen,
ja.
Dass ich persönlich mir niemals eine Guess-Tasche kaufen würde.
Ja.
Weil mich das so abschreckt und ich finde es so schrecklich, dass die alles nur kopieren
ja.
Und nichts eigenes
also
machen.
Dieses dreieckige Logo, was ja aussieht wie dieses Prada. Ja, und vor allem Guess ist ja in der Schweiz direkt an der italienischen Grenze. Ich verstehe gar nicht, warum die von Prada nicht die Mafia mal hochschicken und da mal so ein bisschen aufräumen.
Boah! Oh mein Gott, okay, wow, ich gehe jetzt mal schnell weiter. Ja, genau, also Michael Kors Logo war plötzlich halt auf allen und so bei Coach war das C-Monogramm halt oft kopiert und man hatte so die Assoziation mit einer älteren Kundschaft und auch so einer Sale-Marke. Ja, aber bei Coach war das so, dass die ab 2016 einen neuen Kreativdirektor hatten und eine Repositionierung am Markt. Die hatten einen Design-Shift, die sind weg von den großen Logos und hin zu Vintage-inspirierten Modellen. Die haben weniger Outlet-exklusiv, also die haben weniger Outlet-Modelle gemacht und ein stärkeres limitiertes Angebot und hatten Kollaboration zum Beispiel mit Disney. Genau, die hatten ein totales Branding-Refresh und das Ergebnis war, dass Coach ab 2020 wieder so einen kleinen Hype erfahren hat. Aber Michael Kors hat das ja nicht geschafft. Ich finde immer noch, dass der Hype um Michael Kors total ausgelutscht ist und dass man sich doch eigentlich keinen Teil von Michael Kors mehr kaufen würde.
Naja, oder? Also das weiß ich nicht. Also das ist immer noch eine relativ große Brand.
Es ist immer noch eine große Brand, aber ich sehe, also klar, Michael Kors hat es auch versucht. Die haben versucht, die Logolastigkeit zu reduzieren, brachten dezente Taschen raus, mehr monochrome Sachen, damit sie einfach hochwertiger wirkten. Gut, ich sag's anders. Ich persönlich sehe mich nicht in einem Michael Kors-Laden mir eine Tasche kaufen. Für mich ist das Ding durch.
Naja, klar.
Also aktuell ist es durch. Mal sehen, was passiert, aber aktuell ist es durch.
Wenn sie den nächsten Hype einfach rausbringen.
Genau.
Ob weißt er sich du, dann catcht.
Weißt du, was auch durch ist? Und jetzt komme ich zu meinem letzten Hype. Ich weiß nicht, ob du noch einen hast, aber den will ich einfach noch ansprechen. Und jetzt gehe ich wirklich weit, weit zurück. Nämlich in die 2000er Jahre, Anfang 2000er Jahre, 2006 bis 2008, gab es einen riesen Hype um eine Firma. Und zwar war das eine Modemarke, die auf den Tattoo-Designs eines US-Tätowierers, nämlich Don Ed Hardy, basiert hat. Und diese Firma hieß Ed Hardy.
Ja, von Christian Audigier.
Genau. Mhm. Der erwarb nämlich die Lizenzrechte für seine Modekollektion und entwarf diese T-Shirts, die wir alle kennen, mit die halt so bedruckt sind, so mit Totenköpfen und Herz- und Rosenmotiven. Die hatten Strass und man hat super viele Promis gesehen. Ich habe ein Bild für dich sogar von zwei Promis, die Ed Hardy getragen haben.
Oh ja, Madonna. Das stimmt, das ist ziemlich iconic. Und Britney, it's ja. Britney, bitch.
Ich habe versucht, noch eins von Paris Hilton zu finden.
Oh ja,
aber
sie ist auch so eine Kandidatin gewesen.
Ja, ich habe nur eins mit Cappy gefunden, deshalb habe ich es gelassen. Ja, Ed Hardy war das Ding. Das war, also es hatte jeder. Und da gab es dann auch super viele Fakes davon.
Das stimmt. Ja, Ed Hardy, also kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich weiß nicht, was du jetzt noch erzählen willst dazu, aber kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das war so eine der ersten Marken, Geschichten, die ich so direkt mit live miterlebt habe und mich da auch so ein bisschen dran orientiert habe, was, wie man es nicht machen sollte. Denn Ed Hardy hat relativ schnell Lizenzen vergeben.
Ja, das stimmt.
Und das Irrste war überhaupt gewesen, dass ich war irgendwo in der Stadt und dann hatte ich noch Zeit und da bin ich in so einen 1-Euro-Laden rein, weil ich mir da Wasser holen wollte. Und da gehe ich da durch und da liegen da so diese Pappdinger, wo du Lineal, Radiergummi.
Oh Gott. Diese klassischen Sachen, ja, so die man so für Kinder kaufen kann. Ja, so
mit Kunststoff eingeschweißt, ja, ja, da so ein Ding liegt und für einen Euro und Ed Hardy draufsteht.
Ja.
Und das war, da war es schon tot. Ja. Da war es schon tot.
Ja.
Da habe ich gedacht, wie irre kannst du sein,
ja,
das zu machen?
Ja, absolut. Es war dann irgendwann so ein bisschen trashig geworden.
Total.
Also es war wirklich viel zu viel, hat man es gesehen. Dann wurde es irgendwann trashig, dann wurde es so viel kopiert.
Ja.
Und dann in meiner Recherche zu der Folge habe ich gelesen, dass es 2017 nochmal so ein Hype an... 2017?
Ich sage ja, das ist doch das Jahr, oder? Also wirklich.
Nochmal so ein Aufwind, also so. Ach wie... So? Ja, da habe ich so Artikel gelesen mit der Hype ist wieder da.
Echt? Aber der war da doch schon verstorben, oder?
Ja, ja. Aber... Jetzt, aus aktueller Sicht, können wir sagen, eigentlich kam auch 2017 tot. Nicht der Hype wieder.
Nein, nein,
da hat man es vielleicht einfach versucht wiederzubeleben, aber es kam nicht wieder. Ja.
Ja.
Das wollte ich einfach nur noch anmerken. Ja. Weil
könnte ein interessantes Projekt sein, sich die Marke zu kaufen und dann nochmal zu starten.
Ah, ich glaube nicht. Ich denke, das geht.
Ich
persönlich möchte das jetzt nicht probieren.
Nein, ich möchte es auch nicht probieren. Das interessiert mich auch gar nicht, aber dennoch ist es schon interessant.
Ja.
Ja.
Also krass. Ich finde es extrem interessant, welche Produkte und wie viele Produkte doch so einen richtigen Aufwand haben und wie schnell sie wieder in der Versenkung verschwenden. Und wir haben ja wirklich uns nur auf einige Teile fokussiert. Es gab natürlich noch viel, viel mehr. Aber ich finde es super krass, wie das kommt und geht. Und der Auslöser dieser Folge sind Labubus. Können wir uns das vorstellen?
Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber es ist die Realität. Ja, also wer noch schöne Ideen für andere Hypes hat und wem noch was eingefallen ist, der kann das gerne mal uns schicken.
Ja, schreibt uns das mal oder kommentiert diese Folge oder schickt uns gerne eine Direct Message. Schickt uns das gerne mal auf TikTok oder auf Insta oder wo auch immer.
Das wäre sehr, sehr
das
schön.
Freuen wir uns sehr.
Richtig. Es gibt natürlich noch in ganz anderen Bereichen gibt es natürlich auch noch solche Sachen. Also.
Und ich würde gerne mal wissen, ob ihr Hype-Produkte mitgemacht habt und welche das waren. Das würde mich wirklich interessieren, weil ich ja ein kleines Hype-Opfer bin. Wobei von diesen Sachen, die wir heute besprochen haben, waren es doch relativ wenig, was ich hatte. Jetzt guckt er mich so an. Nein, so viel waren es nicht.
Zimtschnick.
Ja, Zimtschnecken.
Bubble Tea?
Bubble Tea nicht tatsächlich. Nicht.
Aber ist schon klar.
Bubble Tea nicht, aber Zimtschnecken, die schmecken halt gut.
Gut.
Zimt ist halt super.
Okay. Ja, ich finde es super. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe so lange darauf gewartet, dass wir uns endlich wieder mal sehr intensiv hier in aller Öffentlichkeit über Mode unterhalten können.
Ich auch. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich habe es tatsächlich ein bisschen vermisst.
Tatsächlich?
Naja, nein. Am Anfang war das so, dass ich dann so
die
dachte...
Die Pause brauchtest.
Ja. Oh, Gott sei Dank, jetzt meine Pause. Jetzt nicht immer alle 2 Wochen ein paar Tage investieren, um zu schneiden. Und es hat mir dann schon Stress abgenommen. Aber je mehr Zeit vergangen ist, desto mehr habe ich doch drauf hingefiebert und gedacht... Jetzt freue ich mich richtig wieder, dass es weitergeht. Und ich freue mich auch weiterhin, dass es weitergeht. Und wir jeden zweiten Donnerstag wieder eine neue Folge rausbringen. Und deshalb hört gerne wieder rein oder hört unsere alten Folgen. Kommentiert, lasst uns Liebe da. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.